Herr Jesus.
Ja, lobt den Herrn für Brot und Wein in seinem Haus.
Amen.
Wir gedenken ja an den Tod des Herrn Jesus Christus und Jesus bedeutet ja, Gott rettet. Also wir erinnern an den Tod und auch an die große Rettung, die uns zuteil geworden ist. Und ich lese mal Verse aus Epheser 2, die diesen Gegensatz gut beschreiben, wie unser Zustand einmal war, was für eine Not wir waren als Menschen und wo wir heute stehen, gell, wo der Herr uns hineingebracht hat. Ich lese vor aus Epheser 2, Verse 1 bis 3. Auch euch, die ihr tot wart in euren Übertretungen und Sünden, in welchen ihr einst gewandelt seid nach dem Zeitalter dieser Welt, nach dem Herrscher der Gewalt der Luft, nämlich des Geistes, der nun wirkt in den Söhnen des Ungehorsams, unter welchen auch wir alle einst ein Leben führten, in den Lüsten unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten und von Natur Kinder des Zornes waren, wie auch die anderen. Das war der Zustand ohne Gott, als wir noch nicht gerettet waren, als die Sünde in den Menschen hineinkam und der Tod hineinkam, das Wesen Satans in das Fleisch hineinkam und es uns dazu bringt, immer gegen Gott zu handeln, gegen Gott zu rebellieren. Und der Tod in das Innerste, in den Menschen hineinkam. Adam und Eva, die starben ja nicht gleich, die lebten weiter. Aber in das Innerste kam der Tod hinein, in ihr Innerstes, in ihren Geist. Und sie konnten keine Gemeinschaft mehr mit Gott haben. Sie waren getrennt, gell? Und der Mensch entfernte sich immer weiter von Gott. Und den Zustand sehen wir heute in der Welt. Zerstörung und führt alles zum Tod. Aber, lobt den Herrn, ja, so ein schrecklicher Zustand, in dem wir waren, gell? Und dem so viele Menschen auch heute noch sind. Was für eine Not. Es brauchte wirklich einen Retter, der uns da rausholt, der Hilfe anbietet, der weiß, was zu tun ist, der alles einsetzt, um uns da rauszuholen. Und diesen Retter, das war der Herr Jesus Christus. Und es ist Vergangenheit. Es ist auch nicht schlecht, manchmal zurückzuschauen, zu sehen, wo wir waren und gleichzeitig als Warnung. Weil selbst als Gläubige haben wir jeden Tag die Wahl. Wir haben ein neues Leben in uns bekommen, aber wir können entscheiden, ob wir durch dieses Leben oder ob wir in diesem alten Bereich wieder leben. Und wir sollen uns immer neu entscheiden für den Herrn. Und ja, daran denken, nicht daran zurückzufallen, nicht zurückzugehen, gell, woraus der Herr uns gerettet hat. Ja, dann gehe ich weiter zu Vers 11. Deshalb denkt daran, dass ihr einst die Nationen im Fleisch, Unbeschnittene genannt von der sogenannten Beschneidung, die mit der Hand am Fleisch geschieht, dass ihr zu jener Zeit von Christus getrennt wart, ausgeschlossen vom Bürgerrecht Israels und fremd den Bündnissen der Verheißung, ohne Hoffnung und ohne Gott in der Welt. Ja, wir hatten auch keinen Anteil am Volk Israel, gell, an den Zusagen, die der Herr dem Volk gemacht hat. Wir waren wirklich ausgeschlossen, ohne Gott, keine Hoffnung. Aber lobt den Herrn, dann kommt der Vers 13. Nun aber, lobt den Herrn, es gibt ein Nun aber. In Christus Jesus, lobt den Herrn. Es ist die Person Jesus Christus, die wir haben. Gell? Und in dieser Person sind wir, die wir einst ferne waren, nahe geworden in dem Blut Christi. Lobt den Herrn. Lobt den Herrn für den Tod des Herrn am Kreuz, für sein Blut, das er vergossen hat. Das Problem der Sünde hat er beseitigt und auch die Sünden, davon hat er uns reingewaschen. Und den Tod hat er besiegt, indem wir ihn aufgenommen haben, unser Leben. Er hat uns lebendig gemacht wieder. Wir haben Gemeinschaft mit ihm. Diese Gemeinschaft macht er uns wieder gesund, stellt uns wieder her. Dann überspringe ich Verse und dann mache ich ab Vers 19 weiter. Und wo hat er uns heute dann hingebracht? So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremde, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und Glieder des Haushaltes Gottes. Lobt den Herrn, Mitbürger, Glieder, das Haushalt des Gottes, erbaut auf dem Fundament der Apostel und Propheten, da Christus Jesus selbst der Eckstein ist, in welchem der ganze Bau zusammengefügt wird und wächst zu einem heiligen Tempel in dem Herrn, in welchem auch ihr zusammen aufgebaut werdet zu einer Wohnung Gottes im Geist. Lobt den Herrn, was für ein Gegensatz, wo wir hergekommen sind, wo der Herr uns heute hineingestellt hat. Oh, Herr Jesus, ja, wir loben dich dafür, Herr. Danke, du hast uns herausgerettet aus der Welt, herausgerettet aus Sünde, Herr Jesus, aus ja, allem Lust und allem Unlustsein, Herr. Wir sind nicht abhängig mehr, sondern du lebst in uns, Herr. Wir können durch dich leben. Danke dafür, dass du uns gerettet hast, dass du uns aus dieser Not herausgeholt hast, Herr. Dass du weiter uns täglich rettest, Herr. Lob den Herrn. Gleich noch Lied 82 singen.
Um des Gewissens willen Betrübnis ertragen muss, dann sagt er dazu, eben wenn du solche Betrübnis erträgst, dazu seid ihr berufen, da auch Christus für euch gelitten und euch ein Vorbild gelassen hat, dass ihr seinen Fußstapfen nachfolgen sollt, der keine Sünde getan hat, noch wurde Betrug in seinem Munde gefunden, der nicht widerschallt, als er gescholten wurde, nicht drohte, als er litt, sondern alles dem anheimstellte, der gerecht richtet, der unsere Sünden selbst an seinem Leib hinaufgetragen hat auf das Holz, damit wir, den Sünden abgestorben, der Gerechtigkeit leben, durch dessen Wunden ihr geheilt worden seid. Denn ihr wart wie die verirrten Schafe, aber jetzt seid ihr zurückgekehrt, zu dem Hirten und Aufseher eurer Seelen. Ja, Herr, danke, dass du alles das für uns getan hast.
Erste Petrus 3, Vers 15. Sondern heiligt Christus als den Herrn in euren Herzen und seid stets bereit zu einer Verteidigung vor jedem, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung in euch, aber mit Sanftmut und Furcht. Jemand fragte in der Gemeinschaft, was heißt eigentlich, sondern heiligt Christus als den Herrn in euren Herzen? Für mich war es eigentlich klar, ich liebe den Herrn, ich schätze ihn über alles und ja, ich will mehr von ihm. Und alles ist darauf ausgerichtet, auch mit ihm Gemeinschaft zu haben. Aber was heißt jetzt das Heiligen in unseren Herzen? Das Herz ist ja der Mittelpunkt unserer Person, nicht? Unserer Seele. Unser tiefstes Wollen, Fühlen, Denken. Das Herz wirklich das Tiefste unseres Innern. Da soll etwas geschehen wie Heiligung. Heiligung. Zunächst mal heiligen wir uns ja selber durch den Herrn Jesus Christus, wie wir vorhin auch gehört und auch gesungen haben. Er hat alle unsere Sünde getragen. Er hat uns wiedergeboren. Er ist der Heilige jetzt in uns. Und wir heiligen uns in ihm und immer wieder neu heiligen wir uns in ihm. Das heißt, Heiligung bedeutet einmal Absonderung von allem, was nicht er ist, aber auch Hinwendung zu ihm, ganze Hinwendung zu ihm. So heiligen wir uns ihm, ja. Und dann gibt es einen Vers in Jesaja 8, Vers 13. Den Herrn der Heerscharen, den sollt ihr heiligen. Er sei eure Furcht und euer Schrecken. Also wenn wir schon von Furcht und Schrecken sprechen, dann müssen wir auch den Hintergrund dieses Verses nehmen. Da heißt es nämlich, dass sie schrecken vor ihren Feinden. Das steht in Vers 12. Das, was sie fürchten, sollt ihr nicht fürchten und nicht davor erschrecken. Ja, was die anderen fürchten, Verschwörung und dies und das, sollen sie nicht fürchten und nicht davor erschrecken, sondern den Herrn der Herrscharen, den sollt ihr heiligen. Er sei eure Furcht, er sei euer Schrecken. Ja, oftmals heiligen wir unsere Furcht oder unsere Sorge. Aber den Herrn der Herrscharen, den sollen wir fürchten. Wenn Schrecken, dann bitte vor ihm, nicht vor den Feinden. Auch nicht vor dem Feind. Ja, wir haben Vollmacht, auch ihn zu binden. Nicht vor anderen Menschen. Wir gehören dem Herrn. Wir müssen nicht fürchten, was die Menschen tun und auch nicht, was sie direkt gegen uns tun. Das wollen wir nicht. Wir heiligen den Herrn Jesus Christus in unseren Herzen. Und wir lieben ihn und wir erhöhen ihn und wir loben ihn, wir verkündigen ihn. Das ist wirklich eine Heiligung des Herrn Jesus Christus in unseren Herzen. Amen. In demselben Zusammenhang redet ja auch Petrus. Doch selbst wenn ihr um Gerechtigkeit willen leidet, seid ihr gesegnet und fürchtet ihr Drohen nicht. Das ist oftmals so ein Hindernis für uns, auch unser Bekenntnis zu anderen Menschen, dass wir ihre Ablehnung fürchten. Aber lasst euch nicht in Unruhe bringen, sondern heiligt Christus als den Herrn in euren Herzen und seid stets bereit zu einer Verteidigung vor jedem, der von euch Rechenschaft fordert, über die Hoffnung in euch, aber mit Sanftmut und Furcht.
286.
Ich war vorhin noch erinnert von den Versen in 1. Petrus 3, dass wir uns nicht in Unruhe bringen lassen sollen. Da war ich erinnert an die Kundschafter in 4. Mose 13, die das Land Kanaan ausgekundschaftet haben. Und ja, sie haben es ausgekundschaftet und sind dann zurückgekommen, haben sogar noch diese Riesentraube mitgebracht, haben auch gesagt, da fließt Milch und Honig in dem Land, aber sie haben dann auch das Land trotzdem irgendwie schlecht gemacht, weil sie halt sagen, ja, wir schaffen es nicht gegen dieses Volk in diesem Land. Und sie haben echt das Volk Israel in Unruhe gebracht und wirklich auch so richtig, ja, so aufgemischt, muss man eigentlich auch sagen. Ja, dass das Volk wirklich auch, hier steht sogar, dass es schrie und weinte die ganze Nacht. Und auch dann, dass sie wieder anfingen zu murren. Auch gegen den Herrn und auch gegen Mose und Aaron. Ja, dass sie das irgendwie dann so alles wieder in Frage stellen und bereuen. Und wären wir doch in Ägypten geblieben oder da dann lieber gestorben und in dem Land widerfährt uns das ja dann sowieso. Ja, es ist so schade. Das war wirklich in 4. Mose 14, Vers 5, steht dann, da fielen Mose und Aaron auf ihr Angesicht vor der ganzen Versammlung der Gemeinde der Kinder Israels. Vers 6. Und Josua, der Sohn des Nun, und Kaleb, der Sohn Jefunnes, die waren auch bei den Kundschaftern, aber die haben das, glaube ich, auch, also sie haben es gar nicht so verstanden, weil sie waren so ermutigt. Und die haben dann nämlich auch ihre Kleider zerrissen, so völlig entsetzt, so, und zu dem Volk gesagt, das Land, das wir durchzogen haben, um es auszukundschaften, ist ein sehr, sehr gutes Land. Wenn der Herr Gefallen an uns hat, so wird er uns in dieses Land bringen und es uns geben. Ein Land, in dem Milch und Honig fließt. Seid nur nicht widerspenstig gegen den Herrn und fürchtet euch nicht vor dem Volk dieses Landes, denn wir werden sie verschlingen wie Brot. Ihr Schutz ist von ihnen gewichen, mit uns aber ist der Herr. Fürchtet euch nicht vor ihnen. Und das hat mich irgendwie ermutigt, weil dieses in Unruhe bringen, das geht so schnell. Es ist, ja, dass man dann auch irgendwie, wie auch das Volk gemacht hat und so alles in Frage stellt. So, Herr, wo bist du denn? Und das, wie kann denn das sein, wenn jetzt die Umstände so sind? Und da aber auch wirklich zu sehen, nein, der Herr hat es gesagt, der Herr hat es verheißen. Und ich glaube, deshalb ist es auch so wichtig, das Wort zu kennen. Weil wenn wir wissen, was der Herr uns verheißen hat, wenn wir, und wir glauben es ja, also das heißt, wir können das Wort wörtlich nehmen und dann macht es uns auch fest und man lässt sich nicht in Unruhe bringen. Und ich habe dann auch irgendwie eigentlich auch schon so ein bisschen den Herrn da so verstanden, weil er war dann so, auch so, oh, wieso so glauben sie mir nicht? Er hat es dann auch mit Mose gesprochen, dass er sie dann mit der Pest schlagen will, weil dieses Volk einfach nicht ihm glauben will. Aber Mose, ich fand das dann auch so eine feine Art, wie der Mose schon mit dem Herrn sprechen durfte. Also er hatte einfach so eine Beziehung zum Herrn und hat dann auch ihm gesagt, na ja, aber dann in Vers 13, dann werden es die Ägypter hören, denn du hast doch dieses Volk durch deine Macht aus ihrer Mitte geführt. Und hat dann auch nochmal ihn erinnert in Vers 17 schon, so lass nun die Macht des Herrn groß werden, wie du gesprochen und verheißen hast. Der Herr ist langsam zum Zorn und groß an Gnade. Er vergibt Schuld und Übertretungen, obgleich er keineswegs ungestraft ist. Ich fand das so schön, wie Mose mit dem Herrn gesprochen hat. Und der Herr hat dann in Vers 20 zu ihm gesagt, da sprach der Herr, ich habe vergeben nach deinem Wort. Es gab dann noch ein aber ich fand es so schön, dass der Herr möchte, dass wir auch mit ihm reden. Und ja, und uns wirklich auf diese Verheißung stellen, damit wir uns nicht in Unruhe bringen lassen. Natürlich passiert es trotzdem, aber umso besser ist, wenn wir es gelernt haben oder auch üben, uns dann umso schneller wieder zu wenden, damit es eben nicht so wird, dass dann man ja schreien muss und die ganze Nacht weinen muss und wieder zurück nach Ägypten will, sondern dass wir, wie in 1. Petrus eben schon stand, uns nicht in Unruhe bringen lassen und uns auf die Verheißungen des Herrn stellen und ihm das auch wieder vorhalten. Man kann es ihm ja auch wirklich vorhalten und sagen, Herr, ich kenne dein Wort, du hast doch gesagt, das und das und das. Und wie kann denn das jetzt sein, dass ich mich so fühle oder dass die Umstände jetzt so sind? Und der Herr liebt es und der Herr ist der Letzte, der dann nicht reagiert. Also ich glaube, häufig ist es dann auch, liegt es auch an uns, auch manchmal diese Geduld zu haben, dass der Herr das wieder einem zeigt und auch wieder vielleicht einen sicherer macht in dem, was er einen schon verheißen hat. Aber er wird es auf jeden Fall tun, auch zur rechten Zeit. Er weiß auch, wie weit unser Vermögen reicht, oder er wird uns nicht über Vermögen prüfen, sondern er hat ja schon den Ausweg. Ja, das hat mich irgendwie sehr berührt und eben an diese Begebenheit hier erinnert.
Versammlung, Jesaja 40, wie sehr Gott kämpft, dass die Menschen, also sein Volk in dem Fall, ihn ernst nehmen. Und es ist ein Wechsel von wunderbaren Versen, die wir auch kennen, dass er wie ein Hirte ist, der die Schafe auf den Arm nimmt. Und es sind viele Verse, die seine Enttäuschung zeigen. Zum Beispiel Vers 12, Wer hat die Wasser gemessen mit seiner hohlen Hand und die Himmel ausgemessen mit der Spanne? Und so weiter. Wer hat den Geist des Herrn ermessen und wer ist der Mann seines Rates, den er unterwiese? Mit wem beriet er sich, dass er ihm Einsicht gegeben hätte und so weiter? Also kommen noch mehr solche Verse, wo er einfach fragt, seid ihr so blind, könnt ihr nicht sehen, wie groß ich bin? Dann heißt es in Vers 22, er ist es, der da thront über dem Kreis der Erde, dass ihre Bewohner wie Heuschrecken erscheinen, der die Himmel ausspannt wie einen Schleier und ihn ausbreitet wie ein Zelt zum Wohnen. Und dann den Vers 25, mit wem denn wollt ihr mich vergleichen, dem ich gleich wäre, spricht der Heilige. Ich dachte, das wäre auch mal für ein Traktat interessant, was Gott hier sagt. Mit wen gibt es denn außer mir, den ihr ernst nehmen könnt? Und dann Vers 28, hast du es nicht erkannt oder hast du es nicht gehört? Ein ewiger Gott ist der Herr, der Schöpfer der Enden der Erde. Er ermüdet nicht und ermattet nicht. Unergründlich ist seine Einsicht. Und dann noch der schöne bekannte Vers, dass er den Müden Kraft gibt, dass sie aufwachen mit Schwingen wie Adler. Lob den Herrn.
Keine Sorgen machen müssen, sondern dem Herrn so völlig vertrauen können. Da ist im Petrusbrief auch immer wieder einige Ermutigungen. Ich möchte im 5. Kapitel da anfangen. Und zwar steht es dann in Vers 6, werdet deshalb unter die mächtige Hand Gottes gedemütigt, dass er euch zur gegebenen Zeit erhöht, indem ihr alle eure Sorge auf ihn werft. Denn ihm liegt an euch. Ja, geht darum, dass wir erkennen, wie groß Gott ist, wie gewaltig, wie alles von ihm kommt, alle Dinge zu ihm hingehen und ihn als unseren Gott mehr und mehr ergreifen und erkennen. Wir alle die Sorgen oder Ängste, die auf uns einstürmen wollen, eben doch unter seiner Hand sind, dass wir ihm völlig vertrauen können. Sondern seine mächtige Hand demütigen. Er ist der Regent, in dessen Hand alle Dinge sind. Egal, was die Nationen machen, sie toben und sie nicht toben, er steht da drüber. Und er ist mein Gott. Und ist irgendwie mir da in den letzten Tagen aufgefallen, dass es öfter heißt, vom Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Das heißt dort nicht nur einfach, vom Vater des Herrn Jesus Christus, sondern vom Gott und Vater. Er ist beides. Er ist auch der Gott unseres Herrn Jesus Christus. Und er ist mein Gott, ja, der über allem steht, der alles richtet, dem auch alle letztendlich Rechenschaft schuldig sind für das, was sie getan haben. Und er ist mein Gott. Herr, Amen. Deshalb demütigen wir uns unter die mächtige Hand Gottes, denn ihm liegt an uns.
Ja, wahrscheinlich sind es auch weitere Aspekte dessen, dass wir zum Herrn kommen, ja? Wie Petrus sagt, zu ihm kommt als zum lebendigen Stein. Wir haben in der Hausversammlung auch in Jesaja gelesen, in Kapitel 7, und da ist der König, und Jesaja sagt zu ihm, erbitte ein Zeichen von dem Herrn, deinem Gott. Erbitte es in der Tiefe oder droben in der Höhe. Also er hätte sich ein Zeichen, ein Wunder sozusagen erbitten dürfen, um den lebendigen Gott zu erfahren, um zu zeigen, was er zu tun vermag. Was sagt der König? Ich will nichts erbitten, damit ich den Herrn nicht versuche. Er war so bescheiden, gell? Es, menschlich gesagt klingt es so höflich, oder? Ist es nicht höflich, lieber nicht zu viel zu bitten, lieber ein bisschen vorsichtig sein. Aber Gott wollte das eigentlich nicht, gell? Gott wollte, dass der König etwas von ihm erbittet. Und es möchte er von uns eigentlich auch, gell, dass wir zu ihm kommen. dass wir etwas von ihm bitten, dass wir unsere Sorgen ihm geben, dass wir unser Herz ihm geben und er wird antworten. Jesaja geht aber dann anders weiter. Darauf sprach Jesaja: Höre doch, Haus David, ist es euch nicht genug, dass ihr Menschen ermüdet, müsst ihr auch meinen Gott ermüden? Darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Ja, weil der König nicht bereit war, weil er zu zurückhaltend war im schlechten Sinn, hat Gott ein Zeichen gegeben. Was ist dieses Zeichen? Sehr interessant. Die Jungfrau wird schwanger werden, einen Sohn gebären und wird ihm den Namen Immanuel geben. Immanuel heißt Gott mit uns. Ja, es wird ein Sohn geboren werden. Jesus Christus wurde hier schon viel früher, als er geboren wurde, in Jesaja angekündigt. Und das ist wirklich ein Zeichen für uns Menschen. Ein Zeichen, dass Gott seinen Sohn für uns gegeben hat. Und dieser Sohn heißt Gott mit uns. So wie vorher auch schon von den Kundschaftern im guten Land gesagt wurde, sie hätten nur glauben müssen, dass das, was Gott bereitet hatte, dass es ihnen gehört. Und so ist es mit dem König auch hier gewesen. Er hätte ein Zeichen fordern sollen. Er hätte zu Gott kommen sollen und er hätte Gott auf wunderbare Weise erfahren. Und so ist es für uns heute auch noch. Gell? Wir können zu Gott kommen. Wir können an seinen Sohn Jesus Christus glauben. Und er wird unser Leben verändern. Er wird uns ein Leben in unser Herz geben, in unser Inneres geben. Und es wird uns gänzlich verändern. Das ist doch wunderbar. Und dieser Sohn, der geboren wird, er bekommt natürlich auch eine ganz besondere Speise hier. Gell? Dickmilch und Wildhonig wird er essen, bis er versteht, das Böse zu verwerfen und das Gute zu erwählen. Das ist doch wunderbar. Unser Gott hat etwas sehr Leckeres, etwas Wohlschmeckendes für uns anzubieten. Er gibt es dem Sohn, aber er gibt es auch uns, dass wir von ihm uns nähren. Und wenn wir auf diesen Geschmack kommen, wie gut Gott ist, wie gut sein Leben ist, dann können wir unterscheiden. Dann merken wir, dass so viele Dinge auf dieser Erde einfach ziemlich fade schmecken. Aber dass er so reich ist, dass er so lebendig ist. So, es lohnt sich, wenn wir uns ihm öffnen, wenn wir zu ihm kommen und diese Errettung erfahren. Wir erfahren, Gott ist mit uns. Amen.
Es ist immer gut in der Versammlung, wenn viele Austeilungen. Und es ist gut, wenn wir hören. Zum Beispiel an Petrus. Er hat 3,5 Jahre viel gehört. Hat den Herrn begleitet. Alles gehört, was er gesagt hat. Wurde oft direkt vom Herrn angesprochen. Und dann sagte er am Schluss seiner letzten langen Rede: Ich gehe von euch, es ist gut, dass ich weggehe, ich komme wieder. Und dann kommt der Geist der Wahrheit, der Wirklichkeit, der euch in alle Wahrheit hineinleitet. In alle Wirklichkeit hineinleitet. Und dann schreibt Petrus eines Tages 2 Briefe. Und jeden Brief beginnt da mit: Gnade und Friede sei euch vermehrt. Jetzt schreibt er und führt das aus, was er gelehrt wurde vom Herrn. Vorher war er ein passiver Zuhörer, jetzt ist er ein aktiver Austeiler. Vorher hat er empfangen vom Herrn, jetzt gibt er weiter. Der Geist, den er empfangen hat, der hat ihn in die Wirklichkeit hineingebracht. Und in diesen Geist hat er gedient, um auch den Gläubigen, die ihn hören, in dieselbe Wirklichkeit hineinzubringen. Und wenn ihr mal in den Evangelien darauf achtet, wie der Herr den Petrus direkt angesprochen hat, da gibt es einige Beispiele. Ich glaube, keiner von den Jüngern wurde so direkt mit dem Namen angesprochen in verschiedenen Situationen wie der Petrus. Und in den Briefen kannst du sehen, wie der Petrus das aufgenommen hat, verarbeitet, in die Wirklichkeit gekommen ist. Wie es praktisch wurde. Erst wieder war ein Hörer, dann ein Täter des Wortes. Und er möchte die Gläubigen, die Hörer, zu Tätern machen, weil sie alle haben den Geist empfangen. Wir alle haben den Geist empfangen. Wir hören, was der Geist sagt, und wir reagieren und tun. Er sagt in 1. Petrus 1, Vers 22, da ihr eure Seelen durch Gehorsam gegen die Wahrheit zu ungeheuchelter Bruderliebe gereinigt habt, so liebt einander von Herzen innig. Und dann als solche, die wiedergeboren sind. Nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen durch das lebendige und bleibende Wort Gottes. Petrus hat erfahren, dass das Wort für ihn Leben war. Wann hat er das erfahren? Johannes 6 zum Beispiel spricht er davon. Deine Worte sind Geist und sind Leben. Er hat das Leben aus dem Wort empfangen. Jeder, der glaubt, hat das Leben in seinem Geist. Ein unzerstörbares, unvergängliches Leben ist hineingeboren in jeden von uns. Und dann 1. Petrus 2, Vers 1, so legt man ab alle Bosheit, alle Falschheit, Heuchelei und Neid und alles üble Nachreden. Seid wie neugeborene Kinder, begierig nach der unverfälschten Milch des Wortes, aber vorsteht, ablegen. Wenn das Leben kommt, dann kommt mit dem Leben Licht. Und das Licht scheint in mein Herz. Wie Johannes gesagt hat, Gott ist Licht. Sein Leben, da ist das Licht für die Menschen. Dann kann ich ablegen. Dann betrifft das mich. Was ist mit meinem Herzen? Und dann wird mein Herz frei. Ich kann dem Herrn sagen, vergib mir, reinige mich, heilige mich. Herr Petrus hat sich bestimmt an viele erinnert, wo der Herr so Licht war, so scheinend war. Bei Menschen, die in Finsternis waren, wie damals die Pharisäer. Der hat sie alle durchschaut, wie Heuchelei da war, Traditionen da war, religiöse Formen da waren. Aber wo war Christus? Wo war das Leben? Wo war die Wirklichkeit? Dann geht er weiter. Zu ihm kommt als zu einem lebendigen Stein. Bei den Menschen zwar verworfen, bei Gott auserwählt, in Ehren gehalten. Und hat er sich bestimmt erinnert, wie der Herr von dem Stein gesprochen hat. Dem Eckstein. Im Zusammenhang mit den Pharisäern, die sich an ihm gestoßen haben, weil sie nicht zu ihm gekommen sind. Nicht zu ihm kommen wollten. Und deswegen auch kein Licht bekommen haben. Und unverändert geblieben sind in ihrem alten Wesen. Nicht das neue Leben genährt wurde. Nicht gewachsen ist. Die Herzen nicht zusammengefügt werden konnten im Aufbau. Es ist so wichtig, zum Herrn zu kommen. Es ist immer auch zum Leben zu kommen, zum Stein zu kommen, für den Aufbau zu kommen. Und es gibt einige Verse über den Eckstein. Der erste Vers ist aus Matthäus 21, 42. Also manche Worte, die der Herr gesprochen hat, hat der Petrus sehr bewusst aufgenommen und im Herzen bewahrt. Oder Markus 12, Vers 10, Lukas 20, Vers 17, Apostelgeschichte 4, Vers 11 und Epheser 2, Vers 20. Hier ist eine ganze Gemeinde schon dabei, zu bauen, zu Eckstein zu kommen, für den Aufbau. Und dann gehen wir mal noch weiter zurück. Psalm 118, Vers 22. Und dann noch weiter zurück. Hiob 38, Vers 6. Hier ist von der Grundlegung der Erde die Rede. Und von einem Eckstein, der alles zusammenhält. Wer ist denn dieser Eckstein, der alles zusammenhält? Das haben wir ja gelernt in der Konferenz. Der das Gemeindeleben zusammenhält. Hier ist ein Eckstein in der Schöpfung gelegt. Wer hält denn die ganze Schöpfung zusammen? Kolosser 1, Vers 15. bis 18. Da ist doch von dem die Rede, der alles geschaffen hat, der alles zusammenhält und zu dem hin alles führt. Welcher das Ebenbild Gottes ist, des Unsichtbaren, der Erstgeborene aller Schöpfung, denn in ihm ist alles geschaffen worden, in den Himmeln und auf der Erde, das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten, alles ist zu ihm und zu ihm hin geschaffen worden. Und er ist vor allem, und es besteht alles in ihm. Und er ist das Haupt des Leibes, der Gemeinde. Er, der der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem der Erste ist. Heute hat die Gemeinde diesen Christus, der alles geschaffen hat, der alles zusammenhält, in der alten Schöpfung, in der neuen Schöpfung ist er der Eckstein. Die Gemeinde als Neuschöpfung, als der Anfang der neuen Schöpfung, beginnt mit Christus, sein Leben, seine Austeilung, zu ihm kommen, zu dem Eckstein kommen, der alle lebendigen Steine aufbaut, zusammenhält, zusammenfügt und eine herrliche Wohnung bekommt für unseren Gott und Vater. Und er hat immer auch den Widerstand angesprochen, der gegen das Werk des Aufbaus war. Damals sehr massiver Widerstand. Heute, wie ist es mit dem Zusammenfügen der Herzen? Dem Zusammenhalt? Wo ist der Eckstein, der sich austeilt und alle Schwierigkeiten überwindet und alles reinigen kann, was die Herzen beschwert? Anstöße, die kann man nicht wegdiskutieren, die kann der Herr wegnehmen. Und dieser Eckstein, er ist über die Maßen kostbar. Er gibt von seinem Reichtum, aus seiner Fülle, Gnade um Gnade. Deswegen immer wieder zum Herrn kommen, das Herz zum Herrn wenden, zum Eckstein kommen, wenn es im Aufbau knirscht, komm mal wieder zum Eckstein. Der Herr ist fähig, aufzubauen. Tja, so ein Gemeindeleben baut der Herr. Das ist eine neue Schöpfung, eine neue Menschlichkeit, die aus Christus herauskommt und die als Gnade uns erreicht, Gnade um Gnade, damit das Wort erfüllt wird. Das Wort hier von Petrus ist ein Wort voller Gnade. Ein Wort, das die Wirklichkeit zeigt und gleichzeitig hineinbringt. Durch unseren Glauben. Das finde ich doch wunderbar. Also Petrus hat gelernt hier vom Herrn. Viel gelernt. Viele Beispiele. Überlegt einmal, was der Petrus gelernt hat vom Herrn über die Haushalterschaft. Lukas-Evangelium, Matthäus-Evangelium. Sogar ist dort die Haushalterschaft im direkten Bezug auf das Kommen des Herrn genannt. Es ist richtig spannend, wie Petrus das umgesetzt hat. Lobt den Herrn, die Gemeinde wird gebaut. Aber wir kommen alle Zeit zum Christus. Gnade und Friede gibt in einer unruhigen Welt, in einer unruhigen Seele. Gnade und Friede für den Aufbau seines Reiches.
Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden.
Das ist vom Herrn geschehen und ist wunderbar in unseren Augen. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Lasst uns jubeln und fröhlich an ihm sein. O Herr, ich flehe zu dir, schaffe jetzt Errettung. O Herr, ich flehe zu dir, gib jetzt Gelingen.
Ja, ich war jetzt auch noch berührt, wo es auch um den Petrus noch ging, in den Evangelien. Weil das hatten wir in Gunzenhausen auch. Da kommt der Herr zu ihm und fragt ihn, ob er ihn liebt. Das finde ich auch ein wunderbares Beispiel auch zu der innigen Bruderliebe, die dann in den Petrusbriefen auch rauskommt. weil der Herr antwortet ihm darauf, liebst du mich? Also das ist seine Frage und er, ja, ich liebe dich, Herr, du weißt es. Und was antwortet er ihm? Weide meine Schafe. Und das finde ich auch so kostbar. Das ist auch ein Beispiel, wo Petrus das mitbekommen hat auf den Weg und das hat in ihm gearbeitet. Und das sieht man dann in den Petrusbriefen auch. 1. Petrus 1 ist das Vers 22. Da ihr eure Seelen durch Gehorsam gegen die Wahrheit zu ungehäuselter Bruderliebe gereinigt habt, so liebt einander von Herzen innig. Amen. Ich finde es auch so kostbar, was auch noch rauskam in Gunzenhausen. Es gab 4 Versammlungen, es war sehr reich, aber was sich durchgezogen hat, ist der Geist. Der Geist ist es, der auch den Unterschied macht in allem. Das heißt, ich kann nicht jeden Menschen und auch ich kann nicht alle Geschwister von mir so lieben, wie es hier steht, von Herzen innig. Dazu bin ich menschlich nicht in der Lage. Aber unser Geist ist dazu fähig und unser Geist wandelt uns um. Es kam nämlich auch so schön raus, dass es kamen die Verse über das Reich auch, wie das Reich kommen wird. Das fragen sie den Herrn auch in den Evangelien. Ich glaube, das ist Lukas 17. Da fragen sie ihn, wo denn das Reich kommen wird oder wie es kommen wird. Wird es siehe hier oder siehe dort? Das ist in Lukas 17, Vers 21. Und dann sagt er aber, denn siehe das Reich Gottes, das heißt in unserer Übersetzung mitten unter euch, aber in einer anderen Übersetzung heißt das auch, denn siehe das Reich Gottes ist inwendig in euch. Und das hat uns auch berührt in Gunzenhausen. Inwendig in uns ist, das ist in unserem Geist. Es kommt durch unseren Geist zum Ausdruck. Und das ist auch der Geist, ist es, der auch fähig ist, uns umzuwandeln. Und dieses Werk hat der Herr in allen von uns begonnen, die wir ihn aufgenommen haben. Und das ist viel wunderbarer als vielleicht so sichtbare Machttaten oder auch im Alten Testament, ob ein Meer geteilt wurde oder ob du mit dem Glauben Berge versetzen kannst. Das wunderbarste Werk ist eigentlich die Umwandlung der Seele, also die Umwandlung der Seele durch den Geist. Und das war irgendwie sehr, sehr kostbar auch in Gunzenhausen. Es hat sich durch alle Versammlungen durchgezogen, dass dieser wunderbare Geist, der lebt in uns. Ab da, wo wir den Herrn aufgenommen haben, kam er in unseren Geist hinein. Und jetzt hat er ein Umwandlungswerk begonnen. Und wenn wir mit seiner Gnade zusammenarbeiten, wie es auch im Korinther 15 heißt, dann kann er darin wirken. Und das hat einen Ausdruck nach außen. Und das ist auch das, was uns gemeinsam aufbaut. Das ist das, was sein Reich kommen lässt. Das ist das, was der Herr sich wünscht, dass er uns umwandeln kann durch seinen Geist. Amen.